ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, der Frühling ist schön, aber er wird noch schöner mit einer neuen Folge von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Und ich darf hier quasi fast schon einen kleinen heurigen Hasen, was den EDC-Podcast angeht, begrüßen. Till Ramm ist wieder bei mir, Zoogurator. Sei herzlich gegrüßt, Till.
Hallo.
Till, du hast ja bisher uns zwei Tiere nahegebracht mit dem Komodowaran und der Ohrenqualle, wo die meisten Leute ja sagen, so richtig hübsch sind die ja eigentlich nicht. Aber heute hast du dich, glaube ich, ganz besonders um Optik bemüht, denn heute geht es, und der Name verspricht schon viel, um den himmelblauen Zwergtaggecko. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der nicht schön wäre bei dem Namen.
Doch, ich würde schon sagen, dass die meisten Leute wahrscheinlich sagen würden, dass er sehr schön ist. Also zumindest die Männchen haben, wie der Name schon sagt, so eine sehr schöne blaue Färbung.
Machen wir erstmal bei der Größe vielleicht fest oder sowas. Gecko klingt ja zumindest erstmal nach einer Echse.
Stimmt, alle Geckos sind Echsen.
Und Zwerg würde mir sagen, der passt auf meine Hand, oder?
Richtig, also sonderlich groß sind sie nicht, ungefähr 8-9 Zentimeter Gesamtlänge, also mit Schwanz gemessen 8-9 Zentimeter.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich würde mir ein optisches Beispiel suchen, aber wüsste jetzt gar nicht, wo ich den hier bei euch im Zoo finde. Habt ihr den denn?
Ja, wir haben sogar relativ viele. Unter anderem kann man die hier sehen in der Artschutzhütte.
Ja.
Und dann haben wir auch relativ viele Tiere noch hinter den Kulissen. Also insgesamt haben wir zurzeit 21 Individuen. Und wir züchten die auch relativ erfolgreich. In den letzten 12 Monaten hatten wir also 15 Jungtiere, glaube ich.
Das klingt ja gut, und das Wort viel kam hier jetzt auch vor. Ich habe aber auch gelesen, dass gerade mit dieser Art das Wort viel sonst nicht so zusammenhängt, weil es ist eine vom Aussterben bedrohte Art.
Das stimmt. Laut der IUCN ist die Art kritisch bedroht. Und wie so oft bei kritisch bedrohten Arten ist es auch bei dieser Art so, dass sie also in der Natur, in der freien Wildbahn, und zwar im Osten von Tansania, wo die vorkommen, auf ein relativ kleines Verbreitungsgebiet beschränkt ist.
Wie klein? Also so groß wie Leipzig oder noch kleiner?
Also ich habe gelesen, dass die auf einer Gesamtfläche von ungefähr 8 Quadratkilometern...
Ach du, das ist ja gar nichts. Das ist ja ein Stadtteil letzten Endes höchstens.
Das stimmt. Und die Fläche ist auch nicht zusammenhängend, sondern es gibt 4 isolierte Populationen. 2 davon sind relativ groß und die 2 anderen sind eigentlich schon verschwindend klein. Es ist so, dass die Tiere auf einer speziellen Art von Schraubenbäumen leben.
Schraubenbäume?
Schraubenbäume, ja. Pandanus ist der Gattungsname von diesen Schraubenbäumen.
Wie muss man die, sind das Nadelbäume oder Palmen? Oder?
Das sieht also aus wie eine Palme mit einem Blattstand, der sich so schraubenförmig anordnet.
Wie ein Gewinde, so bis hoch?
Genau.
Okay.
Genau. Bis jetzt hat man in der Natur also die Tiere ausschließlich auf diese einen Schraubenbaumart nachgewiesen.
Okay.
Und um zu den Populationen zurückzukommen, diese kleineren Populationen umfassen gerade mal also 10 bis 20 von diesen Bäumen.
Oh je, also die kommen nicht weit rum, die Tiere, ohne den Baum schon gar nicht.
Genau, und das ist auch ein großes Problem. Einer der Gründe, warum die eben so bedroht sind, ist der, dass da invasive Arten an Bäumen in diesem Lebensraum vorkommen und die eben den Platz wegnehmen.
Sie sind quasi auf Gedeih und Verderb an diese Bäume gebunden, oder? Gibt es auch andere Fakten, die dieses Tier bedrohen?
Also es sieht erstmal so aus, als ob das jedenfalls ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
Ja.
Es scheint so, dass sie sich auf diesen invasiven Mahagonigewächsen nicht ausbreiten können. Dementsprechend, klar, wenn es jetzt so eine kleine Population ist, ist sie entsprechend gefährdet. Ansonsten ist es aber bei der Art auch so, dass sie in einer Zeit, Anfang der 2000er Jahre, ziemlich intensiv abgesammelt wurde für den Handel.
Terrarien, also Sammler sozusagen.
Genau.
Ist das noch ein Problem?
Das ist jetzt aktuell kein Problem mehr. Es wurde dann reagiert mit einigen Jahren Verzögerung. Also es gab eine Publikation 2012, wo geschätzt wurde, dass ungefähr 15% der gesamten Population abgesammelt wurde, eben für den Handel. Nach dieser Publikation hat die IUCN den Schutzstatus erhöht, die Tiere also als kritisch bedroht eingestuft. 2 Jahre später wurde der Handel eingeschränkt, erstmal innerhalb der EU. Und nochmal 2 Jahre später, 2016, wurde auch der internationale Handel beschränkt. Das bedeutet also nur noch mit Ausnahmegenehmigung und eigentlich dürfen die international inzwischen gar nicht mehr gehandelt werden.
Also da muss man sich jetzt nicht selbst zusammenreißen, wenn man so ein Tier in der Zootierhandlung sieht. Das wird dort nicht mehr angeboten sozusagen.
Nein, die sind natürlich in Terrarienbeständen dadurch relativ selten geworden. Umso wichtiger jetzt auch aufgrund des Schutzstatus ist es, dass wir jetzt als Zoo zum Beispiel die Tiere nachzüchten. Und das klappt hier bis jetzt sehr gut.
Aber bevor wir jetzt direkt ums Tier kämpfen, wollen wir doch erst nochmal seine Attraktion herausstreichen, dass wir auch uns in dieses Tier verlieben. Ich habe auch ein Foto gesehen, diese Farbe ist ja wirklich sehr, sehr intensiv. Ist sie das immer oder braucht er dafür besondere Bedingungen?
Die meisten Männchen, beziehungsweise dominante Männchen, ja, also auf einem dieser Schraubenbäume lebt meist ein dominantes Männchen mit einem oder mehreren Weibchen. Beziehungsweise dann Jungtieren, die ab einem gewissen Zeitpunkt verjagt werden, zumindest die männlichen. Und es ist so, dass die dominanten Männchen eigentlich diese blaue Färbung ausbilden, einen sehr orangen Bauch noch dazu bekommen und eben so eine schwarze Kehle. Genau.
Also das sieht schon klasse aus, oder? Allein schon, wenn man es neu hört, oder?
Die sehen schon sehr attraktiv aus, ja.
Und es geht auch darum, um Attraktivität oder will er Giftigkeit vortäuschen? Oder warnt er vielleicht sogar vor Giftigkeit?
Nein, also die Tiere sind nicht giftig. Höchstwahrscheinlich ist es also ein Signal für die Fortpflanzungspartner.
Und das Weibchen, wie sieht das aus?
Die Weibchen sind eher bläulich-gräulich gefärbt, also wesentlich weniger intensiv, was diese Blaufärbung angeht.
Also man kann sie optisch klar unterscheiden, also bläulich klingt ja immer noch so, als ob es schon ähnlich aussieht.
Also man kann sie schon relativ gut unterscheiden. Ja. Zusätzlich zur Färbung haben adulte Männchen auch die sogenannten Präanalporen, also an der Innenseite der Oberschenkel haben die solche Poren, mit denen sie Pheromone
auf diesen
Pflanzen verteilen können.
Die geben sich ja Mühe.
Und also hier im Zoo, in unseren Terrarien, wenn die dann nochmal an der Scheibe sitzen, dann kann man das eigentlich ziemlich einfach erkennen.
Ansonsten aber Außenbedingungen müssen jetzt keine speziellen gegeben sein für diese Farbe.
Also es ist ja so, dass Blau generell in der Natur relativ selten vorkommt, ja, weil es also keine blauen Pigmente gibt eigentlich, die natürlich vorkommen. Also zum Beispiel gibt es auch sehr, sehr wenige Pflanzen, die blaue Blüten haben. Insofern ist es bei diesen blau gefärbten Arten oft so, dass es mit der Lichteinstrahlung zu tun hat. Ja, die haben dann also zum Beispiel spezielle Schuppen, die Wellenlänge des Lichts verändern, sodass die dann eben blau erscheinen. Also ob die füreinander allerdings auch blau aussehen, ist nochmal eine andere Frage, okay, denn viele Reptilien können auch UVA wahrnehmen als Farbe, was dann da wahrscheinlich auch nochmal mit reinspielt. Also ob die sich gegenseitig auch als blau wahrnehmen, das kann man nicht sagen.
Kurz UVA, das ist ultraviolettes oder?
Genau, ja.
Okay. Verhalten die sich denn anders, wenn sie, oder sagen wir es mal so, ist in der Balz das besonders leuchtend?
Die können schon ihre Farbe so ein bisschen abschwächen und ein bisschen kräftiger werden lassen, wenn sie in Fortpflanzungsstimmung sind, ja.
Und ist das dann alles, was er so anbietet in der Balz? Also ich meine, es ist ja schon mehr als genug mit Pheromonen und diesem Aussehen. Oder hat er auch noch ein ganz besonderes Verhalten drauf? Den Kehlsack, du hattest ihn schon betont. Macht er mit dem dann noch was extra?
Also jetzt, dass sie den Kehlsack so aufstellen, zum Beispiel wie so ein Adonis, das machen die,
das
machen
die nicht. Nee. Sagen wir mal so, wie intensiv beobachtest du denn das? Also ich meine, wenn es gerade so eine seltene Tierart ist, die bei euch hier ja sicherlich auch, ihr arbeitet ja garantiert auch mit dran, diese Art zu erhalten. Wie intensiv hast du denn da Zeit, dich da auch drum zu kümmern und dir das auch anzuschauen?
Also ich sag mal so, die unterscheiden sich jetzt in ihrem Verhalten oder ihrem Fortpflanzungsverhalten nicht stark von anderen kleinen Geckos. Also in der Gattung Glycodactylus gibt es noch einige andere Arten. Ich würde schon sagen, das ist relativ Gecko-typisch, was die Paarung und dann auch die Fortpflanzungsbiologie angeht.
Bei Echsen würde ich immer denken, bewegungsfaul. Also so habe ich die zumindest meistens in Erinnerung. Passen die da auch rein in diese Beschreibung?
Eigentlich nicht. Also die sind entgegen vielen anderen Geckos tagaktiv. Ja, also ein Großteil aller Geckos ist nachtaktiv.
Den Namen hatte ich ja auch noch gar nicht mit. Taggecko, genauso. Also das damit hat es zu tun, ja.
Ist tagaktiv. Und zumindest im Terrarium, in der Natur habe ich sie leider noch nicht gesehen, aber im Terrarium sind sie durchaus, sitzen nicht nur an einer Stelle, sondern bewegen sich doch relativ häufig zur Thermoregulation, also suchen wärmere und kühlere Plätze auf, sind aktiv auf der Suche nach Nahrung. Insofern, nein, würde ich nicht sagen, dass die jetzt da irgendwie nur faul rumsitzen.
Wenn man das hört und weiß, dass die auch das Sonnenlicht brauchen, die suchen dann auch ganz bewusst die Plätze, wo sie gut ausgeleuchtet sind?
Ja, die brauchen also wie die meisten tagaktiven Reptilien UVB-Strahlung, ja, um Calcium aufnehmen zu können. Oder bei Reptilien ist ja meist so, die verbinden Licht mit Wärme.
Ja.
Aus diesem Grund wechseln die häufig zwischen warmen, stark beleuchteten Plätzen und eben kühleren Stellen.
Ein bisschen so Hollywood-Star-mäßig, ja? Sie wissen, wie gut sie aussehen und wissen auch, wo der Scheinwerfer leuchtet. Oder so.
Kann man so sagen.
Wie lange strahlt denn so ein Tier? Also sag mal, wird das geboren auch schon mit dieser Farbe? Kommt es aus dem Ei so raus?
Nein, also die Männchen werden kriegen erst diese charakteristische Blaufärbung, wenn sie auch geschlechtsreif werden.
Das
wenn sich herauskristallisiert, dass ein Männchen dominant ist, was es automatisch wird, wenn jetzt keine anderen Männchen drumherum sind.
Okay, also bei Konkurrenzlosigkeit wird es das automatisch, aber sagen wir mal, es wäre jetzt ein Konkurrenz da, muss der erst gekämpft werden, bevor man die Farbe kriegt, oder?
Genau, also die nicht verwandten Männchen oder auch die Jungtiere jetzt eines dominanten Männchens, das jetzt meinetwegen auf so einem Schraubenbaum lebt, die werden dann ab einem gewissen Alter einfach vertrieben.
Und wenn sie sich aber wehren können, können sie auch das dominante Männchen werden? Also gibt es da jetzt wirklich auch Kampfhandlungen oder ist das...
Also das passiert natürlich im Terrarium eigentlich nie.
Ja, okay,
ist klar. Wie es in der Natur ist, kann ich nicht genau sagen. Würde aber annehmen, klar, dass das auch passieren kann. Wenn jetzt da ein älteres Männchen meinetwegen schwächer ist, dann kann es sicher auch vorkommen, dass also quasi dieses kleine Mikrohabitat dann da übernommen wird.
Also bei euch im Terrarium ist es aber so, dadurch, dass ihr das ja steuern könnt, ein Männchen wird auch ein dominantes Männchen. Der muss dann jetzt nichts extra noch was für diese Farbe tun, das entwickelt sich dann. Also sagen wir mal, ist das psychologisch gesteuert? Also er weiß jetzt, ich bin hier der Einzige, also muss ich auch diese Farbe kriegen?
Naja, also es gibt einfach keinen Druck, ja, von anderen Tieren und nach meiner Erfahrung passiert das dann auch. Also wir halten ja die Tiere grundsätzlich entweder einzeln, also wir halten niemals zwei Männchen zusammen, sondern wir halten die einzeln, paarweise oder eben in Gruppen von einem Männchen und mehreren Weibchen.
Wie ist denn so ein Lebenszyklus von so einem Taggecko? Also wenn du sagst, bis er geschlechtsreif ist, reden wir von Monaten oder Jahren?
Die können je nach Fütterung und je nach Umgebungstemperatur relativ schnell geschlechtsreif werden. Also ich würde sagen ungefähr ein Jahr.
Ach, das ist doch schon relativ schnell, ist ein Jahr.
Ja.
Wie lange lebt so ein Gecko?
Also ist auch immer schwierig zu sagen, ja, weil wir eigentlich häufig nur die Daten eben haben aus menschlicher Obhut.
Ja.
Da kann man es abschätzen, wobei die natürlich meistens in der Natur nicht so lange leben. Ich würde vermuten, dass die schon so 10 Jahre alt werden können, wenn nicht sogar älter.
Das heißt also, wenn man ein gutes Brutpaar jetzt zum Beispiel hat oder Zuchtpaar, wenn du gerade sagst, das war ja auch eine zweistellige Zahl, die du gesagt hast, könnte man eigentlich gut auch für Nachwuchs sorgen, oder? Also es klingt so, als wäre da wieder Auswilderung.
Ja. Also die sind auch relativ produktiv. Ja. Die Weibchen legen pro Gelege mal 2 Eier und legen dann so alle 4 bis 6 Wochen ein Gelege. Sind nicht irgendwie sonderlich saisonal, sondern können, wenn die Bedingungen stimmen, das Nährstoffangebot und so gut ist, dann können die einfach so kontinuierlich Eier produzieren.
Und kümmern sich aber nicht weiter drum. Also Ei ist abgelegt und da wird schon was draus.
Genau. Die Eier sind abgelegt. Die werden meistens an Pflanzen oder an Einrichtungsgegenstände dann angeklebt. Und wir gucken hier, dass wir die Eier dann aus dem Terrarium rausnehmen und unter speziellen Bedingungen inkubieren.
Von welcher Größe reden wir bei den Eiern? Also müsst ihr da mit der Lupe ran?
Die sind sehr klein, also ich würde mal schätzen so ein halber Zentimeter.
Aber ihr findet das tatsächlich? Ihr wisst, wo ihr gucken müsst? Oder?
Genau, also eigentlich findet man die, wenn man danach sucht im Terrarium. Ja.
Und wenn die schlüpfen, ich stelle mir ja die absolut Mini vor, müssen die dann, sagen wir mal, wieder beim Komodowaran Angst vor ihren Eltern haben?
Ja, also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dann denen auch mal zum Opfer fallen, weil die sind natürlich sehr, sehr klein, also 2 Zentimeter vielleicht, wenn sie direkt aus dem Ei kommen.
So Fingernagelgröße vielleicht, ja.
Ja.
Und haben die einen Schutzmechanismus? Also fliehen die auch irgendwo hin, wo sie keiner findet? Oder was sind so die ersten Handlungen?
Dadurch, dass wir die ja jetzt hier auch dann immer einzeln haben oder höchstens mal dann in diesen Geschwisterpärchen, die aus den beiden Eiern rausschlüpfen, ist das auch wieder schwer zu sagen.
Ja, also aber Instinkte, die ihr da beobachtet?
In der Natur ist es ja schon so, dass die teilweise noch mit ihren Eltern zusammen auf einem dieser Schraubenbäume leben. Ja, das heißt, irgendein Mechanismus der Erkennung muss es ja da schon wahrscheinlich geben.
Und wenn du gerade die Schraubenbäume ansprichst, auf die sie jetzt wirklich echt scharf sind, die sie auch brauchen, Habt ihr Schraubenbäume hier bei euch im Zoo?
Nein, wir haben keine Schraubenbäume in den Terrarien.
Und wie löst ihr das dann? Also ich meine, gibt es ja dann doch eine Anpassungsmöglichkeit eigentlich für das Tier, die vielleicht auch in der Natur passen würde? Oh, ich komme jetzt mit ganz schrägen Ideen,
ist,
oder?
Das ist sicherlich eine interessante Frage. Ja? Also wenn man herausfinden würde, was nun speziell an diesen Schraubenbäumen für die Tiere so wichtig ist, könnte man natürlich auch im Habitat möglicherweise dann bessere Bedingungen versuchen zu schaffen. Also im Terrarium verwenden wir einfach gängige Terrarienpflanzen, also Bogenhanf zum Beispiel, wo die Tiere gut mit klarkommen. Genau, das funktioniert im Terrarium jedenfalls auch sehr, sehr gut.
Also die fremdeln da jetzt nicht, die suchen nicht bewusst nach was anderes. So ein Verhalten habt ihr da jetzt nicht bemerkt, oder?
Die sitzen auch häufig auf den Blättern.
Wenn es so ein wahnsinnig enges Verbreitungsgebiet ist, vermute ich mal, hast du das auch noch nicht auf deiner To-Do-Liste abgehakt, die mal in live in Natur zu sehen?
Oder? Nein, leider noch nicht. In Tansania war ich leider noch nicht.
Wie muss man sich den Schutz dann von so kleinen Gebieten vorstellen? Also wenn du sagst, der Handel damit ist verboten, das klingt ja bei so kleiner Fläche, als könnte man das super durchsetzen. Also sagen wir mal so, ich übertreibe es jetzt mal, bewaffnete Security schreitet immer die Plantage ab und dann kann den Tieren eigentlich nichts mehr passieren. Träume ich da?
Schwer zu sagen. Also wie gesagt, war noch nie vor Ort. Aber es ist so, dass das Verbreitungsgebiet dort zumindest teilweise auch in Schutzgebieten schon liegt. Dass aber trotzdem also durch illegale Abholzung, Bergbau von Edelsteinen zum Beispiel, ja, Buschfeuer und solche Sachen dann auch das Habitat zerstört wird. Was den Handel angeht, gibt es tatsächlich Patrouillen, die Gebiete bewachen. Ja, oder zumindest regelmäßig dann kontrollieren. Und mit dieser internationalen Handelsbeschränkung denke ich, dass das jetzt über die letzten Jahre kein großes Problem mehr darstellt. Was wichtig wäre, irgendwann nochmal rauszufinden, ob jetzt seit dieser Publikation von 2012 sich die Bestände vielleicht wieder vergrößert haben. Das weiß man im Moment noch nicht.
Okay. Und wenn es jetzt hier der himmelblaue Taggecko ist, stelle ich mir vor, gibt es vielleicht eine ganze Familie, regenbogenmäßig, es gibt vielleicht auch noch den karminroten und den zitronengelben, oder ist er schon ziemlich einzigartig in der Taggecko-Familie?
Also wie gesagt, dieses Blau ist relativ einzigartig, so eine intensive Blaufärbung gibt es ganz, ganz selten. Es gibt aber innerhalb der Gattung und auch innerhalb der Geckos viele, viele farbenfrohe Arten, also von gelb bis grün, rot. Das gibt es eigentlich alles.
Würde man die, sagen wir mal, zum Beispiel miteinander halten können? Würde das gehen?
Boah.
Also ich habe heute lauter großartige Ideen, die Natur auffrischen könnten, oder?
Also sicher würde das unter den richtigen Bedingungen, wenn die sich aus dem Weg gehen können, wahrscheinlich gehen.
Es würde sich nicht verbinden miteinander sozusagen, das jetzt nicht.
Ob die sich miteinander fortpflanzen?
Ja, zum Beispiel. Ob die zueinander finden würden?
Naja, so gerade bei so intensiv gefärbten Männchen, also wenn das zur Erkennung eben dazugehört, ne, dann kann es schon sein, dass das ein Mechanismus ist, was sowas dann eben verhindert. Ne. Aber ausprobiert habe ich es noch nicht.
Wie kann man sich denn jetzt zum Beispiel in die Arterhaltung einbringen? Also sagen wir mal, ihr habt jetzt hier eine erfolgreiche Zucht. Gebt ihr dann das an andere Zoos weiter? Schickt ihr das wieder zurück nach Tansania? Wie sind da so die Mechanismen, die da arbeiten?
Genau, also die Art ist in so einem Zuchtprogramm organisiert. Das heißt, sie wird von einem europäischen Zuchtkoordinator gemanagt und wir geben dann durchaus oder in erster Linie Tiere an andere Zoos ab.
Ich stelle mir gerade jetzt die Zuchtbuchführerfunktion, stelle ich mir jetzt ziemlich schwierig vor, weil ist klar, Elefanten, da kommen alle Jubeljahre mal Tiere, da weiß ich natürlich, auch wenn ich hier allein bei euch höre, zweistellige Nachwuchszahlen, ist das leicht oder schwer zu managen?
Das ist nicht ganz ohne zu managen, ja, vor allen Dingen, weil also man natürlich darauf achten muss, dass man jetzt Tiere möglichst zusammen oder Pärchen zusammenstellt, die möglichst miteinander nicht verwandt sind. Wie jetzt irgendwie diese Terrarienpopulation überhaupt miteinander verwandt ist, ist eine offene Frage.
Ja.
Insofern, ist sicher nicht ganz einfach.
Auswilderung würde ich mir jetzt ähnlich wie bei Fischen hier gar nicht so schwierig vorstellen, oder? Klar, die Schraubenbäume müssen natürlich da sein, aber ansonsten, diese Tiere sind doch jetzt bestimmt nicht so extrem menschengewöhnt, dass man sie eigentlich auch wieder draußen problemlos unterbringen könnte.
Das nicht, wie bei allen Auswilderungen oder gerade wenn die Populationen so isoliert sind, ne, dann ist es natürlich schon wichtig, sich mal anzugucken, wie die genetisch aussehen. Wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, die Terrarien oder die Population, die in Terrarien existiert, stammt von Tieren aus verschiedenen Populationen, die sich also in der Natur niemals treffen würden, okay, durch diese Isolation.
Ja.
Dann kann es natürlich schon sein, dass die also Eigenschaften haben, die vielleicht in der Natur nicht vorkommen würden. Und dann muss man darüber nachdenken, ob das Sinn macht, solche Tiere dann auszubilden.
Da höre ich raus, das ist bis jetzt noch nicht probiert worden, oder? Das ist noch auf dem Weg dahin.
Genau, also meines Wissens, nee, wurden die noch nie ausgebildet.
Sind das Tiere, die eigentlich mit euch ein bisschen interagieren? Also hier kommt wieder meine Frage von vorhin, ob die Echse es überhaupt interessiert, was der Mensch um sie rundherum macht. Du hast ja gesagt, die sind schon ein bisschen in Bewegung.
Also genau, interagieren weiß ich nicht. Man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man so ein Terrarium aufmacht, dass sie nicht rausspringen. Die können durchaus, wie viele andere Reptilien auch, lernen, dass sie zum Beispiel von einem Pfleger Futter kriegen. Die können lernen, wenn die Terrarienscheibe aufgeht, heißt es, dass da möglicherweise Futter reinkommt. Das passiert schon.
Springen? Also sind die wirklich so schnell? So und zack, weg?
Die können auch kurze Distanzen mal springen, ja.
Okay.
Und sind recht schnell.
Also klingt jetzt nicht, als wäre es was für schreckhafte Tierpfleger oder sowas. Also da muss man sich schon nochmal erstmal drauf einlassen, oder?
Genau, man muss halt möglichst wissen, wie die Tiere reagieren. Und ja, dann halt, wenn das Terrarium offen ist, möglichst vorsichtig da rangehen.
Da kommen wir noch zur Nahrung. Insekten oder nur Pflanzen?
Nein, die sind Carnivore, fressen also hauptsächlich Insekten und kleinere Wirbellose.
Und wie füttert ihr? Also setzt ihr da Insekten im Terrarium aus?
Genau, wir füttern die also hauptsächlich mit kleineren Grillen.
Und da träume ich jetzt gleich wieder von dieser Zunge, die irgendwo rausschnalzt und sich das Tier holt. Hat der Taggecko sowas?
Nein.
Oder wie macht er? Er macht es klassisch.
Er hat keine Chamäleonzunge.
Ja, ja, ja.
Er greift sich das Beutetier einfach so.
Nun ist der Gecko, korrigiere mich vielleicht, dieses Jahr tatsächlich auch Zootier des Jahres?
Richtig.
Generell jetzt alle Geckos oder habt ihr euch jetzt auf den hier spezialisiert?
Genau, also der ist also ein Vertreter, der mit diesem Thema abgedeckt wird. Aber das soll natürlich darauf hinweisen, dass viele, viele Geckoarten bedroht sind. Generell ist es so, ungefähr jede vierte bis fünfte Echse ist vom Aussterben bedroht. Das ist bei Geckos nicht anders. Insofern
ist die Bedrohung von Geckos jetzt vorrangig durch uns Menschen, also Lebensraum, und oder ist es tatsächlich auch Jagd, Trophäe, Terrarium? Vermute ich wieder mal alles, oder?
Also vielfältige Gründe, das kann man natürlich bei so vielen Geckoarten, gibt über 2000 verschiedene Arten, kann man das nicht so generell sagen, was da jetzt die hauptsächliche Ursache ist. Klar, Lebensraumbedrohung, Lebensraumzerstörung, das spielt wie immer eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Dieses Absammeln für die Terrarien, jetzt in diesem speziellen Fall auch, das ist bei anderen Arten jetzt wahrscheinlich nicht so extrem.
Nur mal fürs Verständnis für uns hier so als Mitteleuropäer, gibt es auch Geckos hier bei uns eigentlich?
Ja, es gibt auch Mauergeckos zum Beispiel in Südeuropa.
Ja.
Und natürlich dann in Nordafrika, Südostasien, also eigentlich in der südlichen Halbkugel und in der alten Welt sind die, und auch in Südamerika sind die eigentlich überall verbreitet.
Die brauchen aber Wärme, eigentlich alle, oder?
Die brauchen auch Wärme. Es gibt ein paar Arten, die in kühleren Gebieten vorkommen, wie zum Beispiel auf Neuseeland. Und sehr interessant ist auch, dass die Arten lebend gebärend sind, was wahrscheinlich eine Anpassung ist eben an diese kühleren Temperaturen. Also es gibt auf Neuseeland einige Arten und zum Beispiel auch auf Neukaledonien die neukaledonischen Riesengeckos, die bis zu 40 cm lang werden, die auch in etwas kühleren Gebieten, sag ich mal, vorkommen.
Ich komme nochmal auf die Eier und die Eierablage zurück. Wenn die gelegt sind, wie lange dauert das, bis die schlüpfen?
Das ist stark temperaturabhängig, ungefähr zwischen 60 und 100 Tage.
60 und 100 Tage? Liegen die einfach nur da?
Ja.
Das klingt aber schon irgendwie gefährlich. Da kümmert sich wirklich kein Elternteil drum rum? Oder werden die verbuddelt oder sonst irgendwas? Nein,
die Elterntiere legen die bei relativ gleichbleibenden Temperaturen an geeigneten Stellen ab. Die haben hartschalige Eier und dementsprechend sind die dann auch gut gegen äußere Einflüsse geschützt.
Okay.
Und schlüpfen, also bei uns zumindest, relativ mit einer guten Schlupfquote.
Und wenn da so neugierige Forscher wie ihr eben kommen und diese Eier wegnehmen, wird wenigstens kontrolliert, ob das noch da ist von den Tieren oder gar nicht? Ist wirklich
Klar,
abgelegt
Eier,
und tschüss?
Also wir, wie gesagt, legen die, wir inkubieren die, wir nehmen die aus dem Terrarium raus, legen die in ein spezielles Substrat und inkubieren die auch bei einer kontrollierten Temperatur. Denn bei der Art ist es, so wie bei vielen anderen Reptilien auch, dass die Temperatur das Geschlecht beeinflusst.
Das heißt, ihr könnt einstellen, was dabei rauskommt. Das ist doch, das hilft doch schon wieder dabei, oder? Die
Art zu erhalten. Das hilft. Es ist so, dass also bei niedrigeren Temperaturen, 24, 25 Grad, eher Weibchen schlüpfen und dann bei höheren Temperaturen von meinetwegen 27, 28 Grad dann eher Männchen. Und wenn man das weiß und eine Population aufbauen will, klar, dann kann man sich das zunutze machen und verschiedene Gelege oder verschiedene Eier bei unterschiedlichen Temperaturen begrüten.
Darf ich fragen, ob das wirklich so treffsicher 100% genau so zu bestimmen
ist? Nein, 100% natürlich nicht. Und auch die Temperaturen, die ich jetzt gesagt habe, sind Richtwerte.
Ja.
Aber man kann es schon in diese Richtung beeinflussen.
Okay. Aber man darf jetzt nicht, um sicher zu gehen, sagen wir mal 32 Grad machen für Männchen und nur 21 für Weibchen. Das geht dann
zu
auch wieder schief.
Zu hoch geht es auch nicht. Nee, bei vielen Arten ist es auch so, dass wenn die Temperaturen dann wieder noch höher steigen, dass dann wieder Weibchen rauskommen.
Boah.
Was aber auch oft der Fall ist, ist, dass die bei sehr hohen Temperaturen inkubierten dann zum Beispiel Missbildungen haben oder relativ schnell versterben.
Also euer Bestand ist jetzt recht groß, wie du sagst. Was ist, mit welchen Zoos arbeitet ihr jetzt zum Beispiel zusammen? Oder kriegt ihr auch von anderen dann? Also ist das, sagen wir mal, ein Ringtausch auch von
also
Tieren?
Also mit vielen europäischen Zoos, aber auch mit einigen Privathaltern.
Ja. Okay. Ich frage ja immer gerne nach persönlichen Zielen. Was hast du mit den himmelblauen Zwergtaggeckos so vor? Wo soll das mal hingehen? Komm, als Kurator Farbe bekennen.
Naja, also wir haben jetzt, glaube ich, innerhalb Europas schon einen relativ großen Bestand.
Ja.
Und wir haben vor allen Dingen auch, oder sind recht erfolgreich, was die Zucht angeht. Und ja, würde ich natürlich schon gerne weitermachen. Weiterhin erfolgreich züchten, am liebsten noch ein paar Tiere in den Zoo holen, die zu unseren Tieren unverwandt sind und vielleicht auch, was die Inkubation angeht, da irgendwie noch ein paar Daten sammeln, um eben anderen Haltern dann auch zu ermöglichen, da die Zucht erfolgreich zu gestalten.
Dann haben wir diesem schönen Tier natürlich ordentlich Bühne gegeben, aber viele haben garantiert schon wieder vergessen, wo man sie hier in Leipzig sehen kann. Deshalb gleich am Ende nochmal die Anfangsfrage, wo kann man die hier bei euch in Leipzig sehen?
Im Gondwanaland in unserer Artenschutzhütte.
Da haben wir doch schon mal ein klares Ziel. Till, ich danke dir recht herzlich. Den himmelblauen Taggecko, ich werde mir den auch mal gönnen. Ich kenne tatsächlich auch nur von Bildern. Wunderschönes Tier schon da. Und da will ich ihn natürlich auch mal sehen. Herzlichen Dank und natürlich viel Erfolg euch auch mit der Zucht. Und ja,
gerne.
Bleib dabei. Viel
gerne.
Erfolg. Danke dir.
Danke.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.